NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Juli 1978. Der Todestag des Kabarettisten und Schriftstellers Werner Fink.
Was ich Ihnen heute erzählen will, ist die Geschichte eines Mannes, den Sie allgemein ein Spaßvogel nannten. Er hatte auch spaßigerweise einen Vogelnamen. Er hieß Fink.
Werner Fink, ein Spaßvogel, der redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war.
Also wenn Sie mich fragen, auf welcher Seite ich stehe, dann kann ich Ihnen ganz eindeutig sagen, auf der falschen.
Auch unter schwierigen Bedingungen. Für die Nationalsozialisten machte ihn das zum Nestbeschmutzer.
Wir haben jetzt eine Strafführung bekommen. Und bekommen will ich sagen, wird es uns wahrscheinlich, wenn, naja, ich möchte also, das Lachen ging eben auf Ihre Verantwortung.
Was ich immer wieder beeindruckend finde, diese Form von Zivilcourage, auf die Bühne zu gehen und einfach das zu sagen, wovon man das Gefühl hat, man muss es sagen. Und Fink selbst hat ja immer gesagt, er sei ein sehr schüchterner Mensch. Das Stottern auf der Bühne, das war sein echtes Stottern. Und immer wenn ich selber Lampenfieber habe, denke ich, naja komm, der Fink hat es auch gemacht unter ganz anderen Umständen. Und dann soll ich mich nicht so anstellen.
René Südow, Kabarettist. Werner Fink ist für ihn eins der großen Vorbilder. Aber was machte diesen eher schüchternen, kahlen Mann zu einem von Deutschlands wichtigsten Wort- und Witzkünstlern?
Der Spaßvogel schlüpft. Die Anfänge.
Mein Geburtsjahr ist 1902. Sie brauchen sich das nicht zu merken.
Ein Apothekersohn aus geordneten Verhältnissen.
Ich bin in Görlitz geboren und Görlitz liegt an der Neiße.
Es wird in Görlitz wenig Eindruck machen, wenn du von Zeit zu Zeit die Achseln zuckst. Und lachst du, musst du akademisch lachen, indem du halb gesteift den Körper ruckst.
So dichtet der junge Werner Fink über seine Heimatstadt.
Als ich dann schließlich in Oberterzia war, las ich eine Biografie von Gerhard Hauptmann. Da sah ich, dass der Gerhard Hauptmann, auch ein Schlesier, nur bis Quarter gekommen war. Da habe ich mir gesagt, bin ich ja zwei Klassen zu weit gegangen.
Fink versucht sich als Schauspieler, es bleibt bei Nebenrollen.
Mal auf die Bühne gekommen, zwei Türen aufgemacht und dann wieder abgegangen. Das war so, glaube ich, seine Schauspielkarriere.
Wo kann sie denn sein, Fräulein Christine? Ich meine, haben Sie denn gar keine Angst?
Eines Tages war ich plötzlich in Berlin und in Berlin wurde ich entdeckt. Das war's. Neueste in meinem Leben, ich war vorher noch nie entdeckt worden. Sehr interessant. Und zwar zum Kabarett oder zum Kabarett. Je nach dem Bildungsgrad, den Sie haben, können Sie das also nur verwenden.
Sein Markenzeichen, das Stottern.
Ich beneide immer alle Leute, die fließend sprechen, also flüssig, wie unsere Politiker, meistens sogar überflüssig.
Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie er denn diese Sätze gebaut hat, wie eine Nummer entsteht, ob es da eine Dramaturgie gibt oder ob das langsam wächst und so. Das ist das, was mich interessiert hätte, weil es doch so perfekt scheint. Da muss ein Konzept dahinter gewesen sein.
Der nächste Karriereschritt.
In wenigen Augenblicken erfolgt unsere Übertragung aus dem neuen Berliner Kabarett, die Katakombe, das vor einem halben Jahr im Oktober 1929 im Künstlerhaus in der Bellevue-Straße eröffnet wurde.
Fink gründet mit Gleichgesinnten ein eigenes Kabarett.
Wenn alle Brünnlein fließen, dann muss man trinken. Wallama.
Hier präsentiert das junge Ensemble eine Parodie auf die damals beliebte Wandervogelbewegung.
Beim Schreiten senkt sich der Fuß in Sandalen.
Plattfüße nennen es dann die Realen.
Da wir nun alle unbekannt waren, waren wenig Leute da zuallererst. Nun kamen kaum welche. Das waren vielleicht zwei, drei, die da immer kamen. Auf die konnte man sich verlassen. Die waren von der Baupolizei.
Aber schon bald bekommt die Katakombe ganz andere Besucher.
Der Spaßvogel im Käfig. Werner Fink und die Nazis.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging, dass alles verdunkelt würde.
Unter Adolf Hitler als Reichskanzler wird der politische Witz zu einer todernsten Angelegenheit. Aber für Werner Fink bedeutet das jetzt erst recht. Sein Motto?
Wo der Spaß aufhört, fängt der Humor an.
Die Nazis beäugen die Katakombe mit größtem Misstrauen.
Einmal war die Gestapo da, wir wussten das alle und haben gesagt, Werner, pass bloß auf, heute ist die Gestapo da, sag nichts Freches.
Isa Vermehren, eine von Finks Kolleginnen.
Und dann hat er irgendeinen Gestapo-Beamten unter einer Lampe gesehen, wie der so eifrig mitgeschrieben hat und hat Werner Fink plötzlich unterbrochen. Er sagt, verzeihen Sie mir eben, kommen Sie mit oder muss ich mitkommen?
So perfektionieren Fink und seine Mitstreiter die Kunst der Doppeldeutigkeit.
Ich möchte einen Anzug haben. Weil mir was im Anzug zu sein scheint.
Schön.
No, ob das so schön ist, das weiß ich nicht.
Na, was soll's denn nun sein? Ich habe neuerdings eine ganze Menge auf Lager.
Auf Lager wird ja alles hinauslaufen.
Das tut es tatsächlich.
Eines Tages landete ich denn im Gefängnis. 1935 war ich drin und völlig unvorbereitet. Ich sehe noch den Moment, wo ein baumlanger Mann auf mich zugeschossen kam und rief dazu, haben Sie Waffen? Ich sagte, nein, wieso braucht man hier welche?
Nach anderthalb Monaten wird Fink aus dem Konzentrationslager Esterwegen entlassen. Aber die Katakombe ist geschlossen. Und Fink? Der macht weiter, sobald er kann, im Kabarett der Komiker.
Also einer, der sich wirklich in der Nazizeit als Kabarettist hingestellt hat und eigentlich offenen Widerstand auf der Bühne gemacht hat.
Bis er 1939 aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen wird.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich eingezogen wurde. Also ich hatte mich freiwillig gemeldet. Ja, 1939, richtig. Sollte ja für wehrunwürdig erklärt werden. Also unwürdig war ich, merkwürdig war ich, aber nicht unwürdig.
Fink wird Funker in der Reichswehr, um nicht wieder verhaftet zu werden. Später kommt er vor allem in der Truppenbetreuung zum Einsatz.
Während wie ein Creme der Lehm sich auf die Stiefel überträgt, denkt er lächelnd, wie bequem sich jetzt die Heimat schlafen legt.
Zeilen aus einem Gedicht, das Fink in Russland schreibt, gewidmet seinem einzigen Sohn Hans Werner.
Ich finde, in den Gedichten hat er eine gewisse Zartheit, die er auf der Bühne manchmal abstreift, um auf die Pointe hinzukommen. Und es erinnert mich sehr stark an die Kästner-Gedichte.
Heil lebet noch der alte Fink, trotz Bombenkrieg und Plagen. Nur seine Hoffnung ist gering. Um nicht gleich null zu sagen.
Der Spaßvogel unterm Bundesadler, die Nachkriegszeit.
Nach der Kapitulation ging ich zunächst mal zur Schreibstube und erkundigte mich da, nicht wahr, ob noch was wäre. Und erst als sie mir dann gesagt hatten, nein, es hätte sich erledigt, gab ich mich dem Zusammenbruch hin.
Aber nicht lange. Aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen, gründet er 1948 ein neues Kabarett, die Mausefalle. Fink kann seine Haltung jetzt frei äußern.
Aber die Humorlosigkeit ist dieselbe, wie sie vor 10 Jahren war. Wenn jemand unmusikalisch ist, dann gibt das sofort zu. Aber ich habe noch nie einen Menschen gefunden, der gesagt hat, ich verstehe nicht von Humor. Jeder Mensch sagt, ich habe weiß Gott Humor, aber das geht zu weit.
Er hatte ja damals eine tolle Idee, er gründete die Partei der radikalen Mitte.
Dieter Hildebrandt, später wird er das deutsche Kabarett selbst prägen. Damals ist Werner Fink für ihn die große Ikone.
Und hat diese Gründungsversammlung, bei der ich natürlich dabei war, gehalten. Und die war einfach saukomisch, denn er hat Abzeichen machen lassen, hat aber gleichzeitig gesagt, was er von Abzeichen hält. Dann gab es eine Absage an alle Parteien, gründete aber gleichzeitig eine Partei. Diese Widersprüchlichkeiten hat er genossen.
Die Parteifahne, ein weißes Tischtuch. Die Gegner, Humorlosigkeit und Borniertheit.
Und es ist das Herrliche an unserer heutigen Verfassung, dass wir wieder über alles lachen können. Ja, nicht wahr? Sogar über die Verfassung.
Ich finde, eine radikale Mitte ist eigentlich was ganz Tolles, weil es schon fast unpolitisch wird, zu sagen, nein, ich bin weder rechts noch links, sondern ich Vertreter einer Art von Humanismus und einer Art von Vernunft, die möglicherweise in der Mitte liegt.
Auch mit der Regierung Adenauer legt Finck sich an.
Der Bundeskanzler erreicht alles, was die Gegner wollen, nur eben viel früher.
Die Wiederaufrüstung etwa kommentiert Finck im Radio mit einem lakonischen
Hut ab und Helm auf.
Unverschämt findet CDU-Fraktionschef Heinrich von Brentano.
Herr von Brentano hatte dann noch gesagt, ich wäre zwar ein guter Kabarettist, das möchte ich dann auch nicht hören. Man sollte da diese persönlichen Sachen rauslassen. Ich sage ja auch nicht von Herrn Dr. von Brentano, dass er ein guter Politiker ist.
Aber so sehr sich Werner Finck an der Bundesrepublik reibt, in der lauten 68er-Zeit klingen seine subtilen Zwischentöne für viele leise und zaghaft, sagt der Kabarettist René Südow.
Er hat ja selber mal gesagt, während der Kriegszeit musste man ein ganz kleines Glöckchen anschlagen und es machte einen riesigen Ton. Und nach dem Krieg war er, glaube ich, von dem Kabarett sehr enttäuscht, weil er dann sagte,
und heute müssen Sie mit einem riesen Hammer an eine Mordsglocke schlagen. Und dann werden die sagen, hat's nicht geläutet.
Nicht? Auf der Bühne ist Finck politisch. Kinofans lernen ihn von einer leichteren Seite kennen.
In den 50er Jahren ist er ja dann auch in Heinz-Erhardt-Filmen und so aufgetreten und man erahnte, was da für ein großer Kabarettist dahinter steckt. Und ich fand, er war auch gar kein schlechter Schauspieler. Er war immer er selbst, aber das war Heinz-Erhardt eigentlich auch. Und es hatte schon einen großen Charme und auch eine große Virtuosität. Das merkte man schon, wenn die zusammengespielt haben.
Sieh mal, auf dem Lebensbaum wachsen zwei edle Blüten. Die Liebe und die Freundschaft.
Das war sehr weise ausgedrückt.
Glaub's mir, es geht nichts über einen edlen Freund. Das zählt. Das zählt, Gottlieb.
Wie viel?
Wieso?
Ich meine, wie viel brauchst du? Immer wenn du einen Aphorismus über Freundschaft loslässt, brauchst du Geld.
Ob Heimatfilm oder Penela-Komödie, Finck übernimmt zahllose Nebenrollen.
Die Zürcher Verlobung.
Im Weißen Rössel.
Es muss nicht immer Kaviar sein.
Vater, Mutter und 9 Kinder.
Hurra, die Schule brennt.
Wo sitzen unsere besten Leute?
In der Regierung natürlich, Herr Ministerialdirektor.
Wie kommen Sie denn darauf?
Ja, ich dachte nur.
Nein.
Im Parlament? Wo denn?
An der Zwergschule in Tuttelbach.
Werner Finck wird zu einer deutschen Institution. Ein Mann, den der WDR schon zu Lebzeiten in einem Zeitzeichen zum 75. Geburtstag porträtiert.
Werner Finck aus Görlitz. Der Mann, dem Theodor Heuss schrieb, Sie haben aus dem Stottern und sich Versprechen eine Kunstform geschaffen.
Bitte um Entschuldigung für meine abgehackten Sätze, für das Durcheinander, aber Sie wissen ja, das gehört zu mir. Ich könnte noch mehr gehacktes nein.
Der wortgewandte Spaßvogel stirbt 1978. Ein Mann, der bis zum Schluss bissig war, ohne verbissen zu werden.
Spott mit Liebe, also das ist immer sehr wichtig dabei, dass man den Gegenstand, den man kritisiert, nicht tötet, sondern ihn zu heilen versucht.
Einer, der das Komische im Ernsten zu finden wusste, genauso wie das Ernste im Komischen.
Wo man hinkommt, erwartet man nicht etwas Komisches, sondern noch mehr etwas Witziges. Selbst auf dem Totenbett wird man einen Ausspruch verlangen, der witzig ist.
Selbst diese Erwartung erfüllt Werner Finck auf seine Art. Auf dem Münchner Waldfriedhof ist er zusammen mit seiner Frau Eva bestattet. Auf dem Grabstein ein typischer Finck-Aphorismus.
Du stehst noch hier und ich ging hin. Bald bist du dort, wo ich schon bin.
So muss ich denn, der alte Finck, beständig neu erproben. Nun, wenn's mit Gott nach unten ging, geht's auch mit Gott nach oben.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Fischer an Werner Finck, der am 31. Juli 1978 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.